Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da ehrlich dann zu sich selber ist. Ja. Und wenn das Gefühl mal nicht passt, wenn man mal wenig geschlafen hat, wenn dann doch die Laktatwerte dann einen nicht optimal oder nicht dem Trainingsziel entsprechenden Wert anzeigen,
ja,
dann muss man halt einfach drüber stehen und so ehrlich sein und jetzt nicht dann trotzdem die 300 Watt zum Beispiel fahren oder 320 Watt fahren, die im Plan stehen, sondern dann einfach nur 280, weil die dann genau den Reiz an dem Tag haben.
Und das ist so hart.
Ja.
Das ist Teil 2 unserer Unterhaltung mit Sebastian Aschenbrenner, einer der schnellsten Triathleten in Österreich. Wir haben uns so ziemlich alle spannenden Themen für die zweite Hälfte des Podcasts aufgekalten. Es geht um Sebis Reise vom Coached zum Self-Coached und wieder zurück zum Coached-Athleten. Was hat er mitgenommen, was taugt ihm mehr und weniger und woher der irrsinnige Leistungssprung? Wir reden auch über das Mindset im Training und Wettkampf und natürlich endlich über das große Thema Daten. Messung von physiologischen Variablen im Training, Segen oder Fluch, was halten wir davon, was hält Sebi davon? Viele Insights, viele Kontroversen und hoffentlich einige Takeaways für euch. Wir sagen, bleibt uns treu, bleibt reworked und enjoy. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
Herzlich willkommen
in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen.
Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht.
Willkommen zurück.
Welcome back.
Willkommen, Alex. Wie geht's dir?
Danke.
Wie geht's dir, Alex?
Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen.
Hey Alex, ja, mir geht's gut.
Und wie geht's dir?
Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen.
Du bist wackeln! Es geht um drei Sätze, Alex! Drei Sätze!
Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat.
Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
Der war so geil!
Mit Rework kann's mir nur gut gehen.
Ja, leg los, wenn du bereit bist. Was?
Die ursprünglichen Fragen waren ja eigentlich für die Vorstellung so, wie ist deine V2 Max, dein Gewicht, dein Körperfett,
ja, genau,
dein Laktat, Turnpoint 1 und 2 und Schwelle und das, FDP.
Ja.
Also
ja,
die ursprünglich. Was warst du bei 4x4 Minuten?
Ja.
Wie viel Pause und wie viel Watt?
Aber wie siehst du die Rolle von all diesen Daten? Einerseits wahrscheinlich super hilfreich, andererseits vielleicht sogar manchmal belastend oder auch nicht, weil man dann immer denkt, wie war er gestern der Wert und wie wird er morgen sein? Also wie siehst du das? Und hilft
es
dir noch?
Ja, es ist Fluch und Segen. Es ist ein Punkt, was mich an dem Sport so fasziniert und warum ich ihn gern mache, weil es einfach so ein messbarer Sport ist. Mhm. Weil in anderen Sportarten kannst du das Ganze jetzt nicht so,
ist so
messen.
Ja. Ausdauersport ist im Trainingsprozess so ziemlich das Simpelste, was man machen kann. Mach viel, mach manchmal hart, aber mach einfach viel. Aber wir können dafür messen ohne Ende. Ja.
Und es sind einfach die Daten dahinter, die man aus dem Ganzen generieren kann, von Laktat angefangen über V2 Max, über Schwellenwerte, über einfach die Watt, die Leistung im Training, die Geschwindigkeit beim Laufen, Puls, das sind alles Daten, die interessant sind, die mich faszinieren, wie entwickeln die sich weiter? Mhm. Also das ist ein großer Punkt, was mich daran interessiert und warum ich so ein Datenfreak vielleicht bin.
Ja, ja.
Aber ja, sie können auch ein Fluch sein hinsichtlich, man entwickelt sich nicht weiter. Man, wenn man das Ganze an der Datenweiterentwicklung, man fällt dann plötzlich ins Detail und sollte dann wieder mal einen Schritt zurück machen und mal das Ganze sehen. Und ja, es hängt einfach von jeder Datenwert hängt einfach von so viel im Leben ab.
Man erhebt auch die Daten in eine höhere Rolle, als sie vielleicht den Wert haben.
Genau.
Weil V2 Max ist vielleicht eines der besten Beispiele. Ja, es ist der Parameter im Ausdauersport, den wir so hoch wie möglich wollen. Aber wir wissen gleichzeitig, dass bei Top-Athleten die V2 Max wiederum fast gar nichts aussagt. Also unter den Besten der Besten haben wir extreme Unterschiede in der V2 Max und manchmal kann auch der mit der wesentlich niedrigen V2 Max den anderen schlagen. Also ja, es ist ein wichtiger Parameter, aber er sagt bei Gott nicht alles über die Welt aus. Ja?
Ich glaube einfach, dass das große Problem ist von Daten, dass sie einfach linear sind.
Was meinst du?
Naja, dass sie halt eigentlich immer diesen Punkt messen von Leistung Und nicht, dass ich zum Beispiel eben, weil das subjekte Körpergefühl vergisst man dann oft.
Ja.
Und das, es ist aber ein ständiges Auf und Ab. Also der Körper arbeitet eigentlich ständig auf und ab und nicht stetig hoch. Also ja. In eine lineare
ja. Ist keine
Steigung mehr oder weniger. Oben, ja. Das ist das Problem, glaube ich, dann, dass man halt dann vergisst, okay, vielleicht sollte ich mich nicht nur auf die Daten konzentrieren, weil es einfach nicht möglich ist, sondern wirklich auch einmal einfach auf mein Körpergefühl. Wie fühle ich mich heute? Deswegen war ja auch die Frage, wenn ich mich, weil ich habe immer mehr Athleten, die mich dann fragen, hey, ich habe heute einen langen Tag gehabt oder sonstiges und soll ich heute nochmal die Intervalle laufen? Na, bitte nicht. Oder die Belastungen. Mhm. Weil wenn du mir schon signalisierst, hey, mir geht's heute nicht gut, dann wäre ich ein schlechter Mensch, wenn ich nicht, also wenn ich sagen würde, nein, trainiere noch hart drauf. Also dann würde ich ihm sehr viel Leid antun, was einfach unnötig ist, weil ich weiß, dass er, wenn er mir sonst schon sowas schreibt, weiß ich, er kann das nicht laufen, diese 8x1000 zum Beispiel in einer gewissen Zeit und sage, okay, na, wiege ich das ab? Macht das jetzt Sinn, oft drauf zu hauen? Er läuft dann diese 8x1000 in der Zeit nicht, ist demotiviert und fragt mich dann, warum war das heute so scheiße und beim nächsten Mal was besser oder wie?
Ja.
Und deswegen sage ich, na, machen wir es nicht. Und ich verschieb's auf nächste Woche, wenn du dich wirklich gut fühlst, weil das ist eine gute Motivationsherangehensweise, einen Athleten dann im Endeffekt nicht zu zerstören. Ja, und das ist auch was man das Problem, was ich zum Beispiel auch habe, wenn ich mich selbst trainiere, dass ich mir diese Frage gar nicht stellen kann oder dass ich das mit jemand anderem reflektieren kann. Und deswegen ist es auch immer dann gut, dass man einen Trainer eigentlich hat, mit dem man dann spricht und der sieht das dann von einer anderen Seite, weil du dich als Athlet, wenn du dann so ein Motivationslevel auch hast oder beziehungsweise diese Motivation hast, dass du gesagt hast, du möchtest immer besser werden im Vergleich zu gestern, dass man dann jemanden hat, der das Ganze also runternimmt quasi und sagt,
hey, objektiv okay, betrachtet.
Genau, naja, objektiv. Ja, aber von einer anderen Seite,
subjektiv zumindest. Ja, genau, zumindest dich reflektieren lässt. Genau. Also was objektiv ist, sei dahingestellt. Ich glaube, die Welt ist durchgehend
durch
subjektiv.
Ja, der Trainer hat eine subjektive Meinung, also schon allein deswegen
ist es. Aber du hast jemanden, dem du was erzählen kannst, wo du einfach mal dein inneres Gedankenspiel nach außen trägst, was wir schon mal besprochen haben. Du nimmst das, was einfach in dir ist, was nur deine Gedanken sind und stellst es einfach mal vor dich hin. Ob du es schreibst oder aussprichst, ist ja dann wurscht.
Erst aber du dann kannst es halt wahr.
Du kannst
es anders zur Realität eigentlich, mehr oder weniger.
Es wird ein bisschen mehr zur Realität und du kannst es anders betrachten und vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Genau.
So wie ich Daten sehe, so wie ich glaube, Fluch und Segen ist exakt Nagel auf den Kopf. Wir können gewisse Dinge wirklich schön für uns einmal konkret machen und sie vielleicht beeinflussen und schauen, was geht weiter, was geht nicht weiter. Aber wir müssen uns immer im Hinterkopf behalten, ein einzelner Datenpunkt, eine V2 Max, eine Schwelle oder von mir aus auch 5 Werte auf einmal, sind nur ein Bruchteil der echten Welt. Und deswegen ist ja das Körpergefühl so geil, weil einer der besten Parameter für Trainingssteuerung, von der Wissenschaft validiert,
in der echten
Welt validiert, ist die Rework-Bizeps-Skala, die wir jetzt einführen.
Nein, das ist die Re-Skala 1 bis 10. Die
Re-Skala.
Nein, natürlich die Borg-Skala, sorry.
Ja, ja, aber RPE, Rate of Perceived Exertion, hat sich immer wieder herausgestellt, ist einer der besten Trainingssteuerungstools überhaupt. Einfach nur die subjektive Wahrnehmung. Warum? Weil das subjektive Gefühl eben nicht nur eine V2 Max, eine Schwelle etc. beinhaltet. Der Körper ist ein komplexes System, ein Zusammenspiel aus Tausenden und Abertausenden von Subsystemen. Wenn man sich mal in den Metabolismus des menschlichen Körpers reinzoomt, reinschaut, merkt man, wow, komplexer geht's nicht mehr. Und irgendwie schafft es das Körpergefühl, dieses komplexe System als Ganzes abzubilden. Gegebenenfalls, man kann sich gut spüren, ja. Und eine einzelne Zahl, so cool sie sein kann, ist eben immer nur ein Bruchteil dieses ganzen Systems und deswegen sehr limitierend.
Aber sie ist leichter zu verstehen für den Menschen mehr oder weniger, weil einfach ist, so simpel ist einfach, man versteht es leichter und dieses Komplex, das Ganze zu verstehen, ja, das ist halt das Schwierige.
Es kommt drauf
an. Mehrere Punkte dann, die halt ein Bild ergeben und nicht eine fucking Linie.
Ja.
Außer es fangen da manche Menschen...
die Hörer werden uns heute hassen.
Der wird rausgeschnitten.
Außer es gibt Menschen oder Leute, die Skala erst, wo die Skala erst bei 5 anfängt. Weil 1 ist liegen.
Das stimmt. Natürlich, immer gegebenenfalls, du spürst dich einigermaßen, du bist ehrlich zu dir selber und bist kein Weekend Warrior, der sich nur immer bei 9 von 10, 10 von 10 abschießen will. Das ist, halt dann auch ein das Fehler, ist natürlich ein Ding, ja.
Das stimmt natürlich. Das Gefühl ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Aber könntest du noch ohne leben, ohne Daten? Von heute auf morgen hast nichts mehr.
Schwierig.
Außer dein, von mir aus, Pulsgurt und dein Gefühl. Also
schwierig.
Würdest recht kommen.
Es ist schon allein, wenn ich irgendwann mal den Pulscode oder irgendwie was vergesse und die Uhr und dann einfach nur laufen gehe, dann denkt man sich, ja, zählt die eine die überhaupt alles drauf? Nein, Spaß.
Ja, bei jedem Spaß ist immer ernst dabei, es wirklich, und es ist wirklich
es ist so. Ungewohnt. Und es ist,
also ich glaube, dass du, vor allem du oder ich glaube, ich würde, also aus aktueller Sicht glaube ich nicht, dass ich ohne Laufuhr laufen gehen würde, weil ich möchte das messen. Erstens, was laufe ich jeden Kilometer, was für einen Puls habe ich, weil ich einfach daraus lerne natürlich und ich bin auf einem sehr guten Level mittlerweile, was mein Körpergefühl betrifft und könnte das auch ohne. Ja, also ich kann wirklich ohne Puls laufen, weiß eigentlich exakt, was ich habe. Ich brauche nicht mehr Laktat messen, weil ich das wirklich schon oft gemacht habe. Ich weiß, wie viel Sauerstoff ich aufnehme, ungefähr.
Ich glaube nicht, dass du ungefähr weißt, wie viel Sauerstoff du aufnimmst. Oh, ich würde sagen 4500 Milliliter, 3.
Nein, circa. Aber circa kannst du, ich weiß schon, ob ich jetzt auf 70 Milliliter bin oder auf 30, wenn ich laufe.
Ja, ja.
Das kann ich schon ungefähr einschätzen, aber das ist dann
ein wichtiger Punkt. Was du sagen möchtest, das schult einfach das Gefühl.
Ja, genau.
Und das finde ich auch, das stimmt ja auch, wie du hast mich ja letztens in einem Podcast zitiert, ohne meinen Namen zu nennen.
Ja, genau.
Aber ja, das Gefühl, also zu 90%, wenn es jetzt vom Puls, Gefühl, und dann sage ich, ja, passt, und dann ist der und der Laktatwert, und dann kann ich den eigentlich ziemlich genau erraten.
Ja.
Genauso ist es, was mich dann halt, also das Gefühl spielt bei mir immer eine große, also die oberste Rolle, wie ich mich fühle nach dem Aufstehen, wie ich mich während der Trainingseinheit fühle, ist für mich immer das Oberste.
Ja.
Und dann zusätzlich fasziniert mich einfach dann die Daten dahinter. Das ist einfach das, was mich
dahinter fasziniert. Aber eigentlich braucht man sie an dem Punkt nicht mehr, genau wie du
nicht,
sagst.
Wenn ich laufen gehe und mir einen Podcast reinhau, dann laufe ich meistens einfach nur und laufe dahin in Cruise Control, sage ich meistens, locker dahin.
Ja.
Und die Kilometer piepsen halt dahin, aber ich schaue jetzt nie drauf, wie schnell ich unterwegs bin. Hab dann eigentlich eine eigene Ansicht nur für den Puls und schaue mir dann ab und zu halt, wie der Puls sich verhält.
Ja.
Aber ja, ich nehme die Daten mit, dass ich sie nachher dann vielleicht ausweiten kann, aber ich verwende sie jetzt nicht in jedem Training die ganze Zeit. Aber natürlich kann man dann daraus halt dann einen Fortschritt halt auch abbilden. Das fasziniert mich dann dahinter. Ja. Aber wie gesagt, das Gefühl ist immer das Wichtigste und das wird eigentlich dadurch auch geschult oder bestätigt.
Mhm.
Und das ist eigentlich sehr interessant. Also ich habe schon oft jetzt Laktat gemessen, zum Beispiel am Rad, im Trainingsprozess. Und diese Schwellenmodelle, wo halt die Schwelle an einem Punkt beziffert wird bei einem Stufentest, der das auch
nicht,
mehr oder weniger aussagekräftig ist, je nach Modell. Das
ist natürlich illusorisch.
Das ist komplett schwierig. Es ist aber auch von Tag zu Tag einfach, jeden Tag ist jetzt am Beispiel der Schwelle, der Stundenleistung am Rad, ist die immer unterschiedlich.
Na klar.
Und an manchen Tagen fühle ich mich total schlecht, habe schlecht geschlafen, habe vielleicht harte Trainings gehabt, du bist nicht ganz so regeneriert. Der Puls ist höher, das Gefühl ist schlecht.
Mhm.
Dann misst man Laktat und man hat einen viel höheren Laktatwert, als er eigentlich normalerweise sein sollte. Und
dann
an anderen Tagen fühlst du dich extrem gut.
Aber ich glaube, dann bist du
von den Deutschen, hast einen niedrigen Puls und misst dann wieder Laktat und der ist niedriger, als du eigentlich erwartet hättest. Also es ist jeder Tag.
Der Körper ist ein
Mysterium.
Wir haben ja alle keine Ahnung, wie komplex der Körper als System ist. Auch jetzt in meinem Studium und wenn ich mich mehr wirklich in die Physiologie reingrabe, ich steige ja komplett aus. Manchmal setze ich mich hin, lese 3-4 Stunden irgendwelche Papers und habe nachher 15 mal mehr Fragen als davor, weil das Ding einfach so ultra komplex ist. Und umso faszinierender finde ich es, wie stark das Gefühl dann aber rankommt, wie eben das Gesamtsystem ausschaut. Aber was ich mich inzwischen mehr und mehr frage ist, man nutzt all diese Daten und Tools, um eben über seinen Körper was zu lernen und sich wirklich sein Gefühl zu schulen, muss irgendwann der Punkt kommen, wo man die Daten loslässt. Das frage ich mich inzwischen. Ich habe zum Beispiel jetzt bei meiner Sportuhr die Herzfrequenzmessung am Handgelenk ausgeschalten, das Schlaftracking ausgeschalten, den Sauerstoffgehalt des Bluts misst sie auch noch, mehr oder weniger akkurat. Habe ich einfach ausgeschaltet. Ich habe es davor mir immer gern angeschaut, ein bisschen getrackt, was macht das? Fand es eben einfach interessant, ja. Aber jetzt, wo ich es ausgeschalten habe, aus irgendeinem Grund, ich fühle mich sehr befreit. Und ich weiß nicht, ob das... Ich fühle mich relaxter, tatsächlich, aus irgendeinem Grund.
Ständig unter Stress bist.
Ich habe mein Gefühl geschult, genau wie das Sebi sagt. Es ist ja ein tolles Tool, um dahin zu kommen. Inzwischen frage ich mich echt, muss man es irgendwann gehen lassen? Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Das stimmt, das gebe ich definitiv recht.
Ja.
Aber das ist halt dann das Schwierige, weil man dann nie weiß, wann ist der Punkt eigentlich. Aber das ist eine schöne, auch was du eigentlich beschreibst, dass deswegen wäre ja das Geile, dass du deine FDP nicht für immer hast, quasi für ein paar Monate, sondern tageweise regulierst. Aber das Problem ist halt, dass viele, wenn ich zum Beispiel schreibe, du fährst heute 4x4 Minuten in 300 Watt, um es leichter zu rechnen, und es wäre aber viel besser, wenn er 280 fahren würde oder 270 sogar, aber er wird sich niemals runterschrauben, weil er ständig diesen Vergleich hat. Ja. Ich vergleiche mich immer mit dem, was ich, das ist ja nicht nur das Schlimme an der ganzen Sache ist, da muss ich jetzt wirklich ein bisschen ausholen, dass die Leute dann sich nicht mehr vergleichen, wie sie in einer Form waren im Wettkampf, sondern am Vortag von dem Training oder in der Vorwoche, letzte Woche bin ich 4x4 Minuten mit 300 Watt gefahren. Warum kann ich jetzt nur noch 290 fahren? Das ist das Problem, weil sich alle so sehr auf einen Punkt fixieren, obwohl man eigentlich alles anschauen muss. Man muss sich alles anschauen. Wie fühle ich mich? Du hast ja selber gesagt, Laktat. Am Vortag war es um 2 Millimol weniger als am nächsten Tag. Das hat nämlich so einen Einfluss auf Ernährung. Wie schaut es mit deinem Kohlenhydratenspeicher in der Muskulatur aus? Wenn der leerer ist als im Vortag, musst du mehr Laktat produzieren, mehr oder weniger, weil der Stoffwechselvorgang ganz anders wieder abläuft.
Ja, und an deinem psychischen System, wie hast du geschlafen? Was für Stress hast du im Leben? Geht's dir gut? Ist alles
da muss man so viel beachten, dass wir eigentlich leider mittlerweile so überfordert schon sind mit so vielen Daten. Wir müssen das alles einmal wieder kennenlernen, damit man am Ende des Tages sagt, okay, ich lasse es einmal los. Ja. Weil wenn wir schon bei diesen Loslassen reden, ich merke gerade extrem, ich habe früher immer eigentlich Musik gesagt, nein, ich laufe nicht mit Musik, ich möchte die Natur genießen, ich möchte wissen, wie ich atme, wie, welcher Schritt, wie der Puls ist und so weiter. Ja? Und auch ständig mich konzentriere, ob ich jetzt 5 Minuten laufe oder 4:10. Ja? Wirklich, war ganz, ganz krass. Und mittlerweile, auch bei den intervalen Belastungen, habe ich das auch gemacht natürlich. Und ich höre jetzt zum Beispiel bei den Belastungen, bei den 2000er oder 1000er Musik. Und wenn ich die richtige Musik erwische, kann ich meinen Geist trennen von meinem Körper mehr oder weniger und kann mich mehr ausbelasten. Faszinierend.
Ja. Musik als Doping, weil Körper und Geist einfach... Die richtige Musik
pusht. Das ist echt faszinierend. Und das ist ja das, was du auch dann sagst, wenn du einen Podcast hörst, dass man sich dann quasi ablenkt und dann braucht man sich gar nicht mehr so konzentrieren und das stellt sich dann
ein. Ich nehme es meistens auch als Mittel, wenn ich zum Beispiel 3x, 10x, 40, 20er fahre oder so, die ersten zwei Blöcke ohne Musik und den letzten dann mit Musik.
Ist ein Ritual!
Nein, es pusht einen. Es pusht einen mental einfach.
Ich bin dann in einer anderen Sphäre, mehr oder weniger. Ja? Dass man das, aber das geht auch nicht bei jeder Musik. Da muss man wirklich die richtige Musik haben, also auch für euch. Ja. Da muss man sich wirklich durchklicken und draufkommen, auf was ich eigentlich irgendwie stehe. Oder das ist ja auch wieder sehr, sehr individuell.
Die
und dann kannst du wirklich auch das, ein höheres Leistungspotenzial aufrufen. In der Situation natürlich, was man auch sieht, was Sanders zum Beispiel macht, dass er spielt. Er spielt zum Beispiel Poker oder sowas während den Intervallen, weil er versucht sich abzulenken während der Belastung.
Aha. Ja.
Weil so ist der Schmerz nicht mehr so intensiv. Aha. Weil wenn ich mich ständig auf den Schmerz quasi, weil das ist eindeutig bei 4x4 Minuten, 5x4 Minuten, fühle ich einen Schmerz.
Ja.
Und wenn ich aber versuche, mein Gehirn, mein Geist, wie auch immer, oder meine Psyche abzulenken, kann ich es länger diesen Schmerz tolerieren.
Oder man muss mit dem Schmerz eins werden, mit dem Laktat eins werden, den Schmerz annehmen.
Mit Laktat kannst genießen. Du nicht eins werden, aber genießen, ja, das kann auch sein. Ich glaube schon, dass du es verharmlost, das Ganze. Also wenn du dich wirklich ablenkst, weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, dieses mit dem Schmerz eins werden und den Schmerz auch genießen ist auch wirklich was man lernen kann. Ja? Wir wissen, alles entsteht im Kopf. Ja? Inzwischen gibt es auch Daten, die sagen können, du kannst krank werden, wenn du dir einbildest, krank zu sein. Also was wir denken, wie wir etwas sehen, wie wir etwas wahrnehmen, hat direkte physiologische Einflüsse. Leuten wurde eingeredet, sie kriegen ein Virus injiziert, jetzt Hausnummer, und dann werden sie krank und bekommen tatsächlich Fieber, weil sie sich so sehr einbilden, sie müssen ja krank werden. Ja,
Wahnsinn,
oder? Und dasselbe wird beim Intervalltraining gehen. Wenn du es genießt, wenn du denkst, geil, dieses in die Fresse hauen bringt mich weiter, wird das was anderes in deinem Körper machen, als wenn du dich vor dem Intervall fürchtest. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema.
Ja, da wird man das sehr, sehr ausholen.
Da
gebe ich dir absolut recht.
Es ist
echt crazy. Faszinierend.
Es ist ich crazy. Weiß,
was,
ich weiß ganz und genau, da denke ich mir auch oft, was ist jetzt die Rolle der Daten? Du siehst einen extrem hohen Laktatwert und bist so, das sollte jetzt nicht so sein. Fühlst dich eher schlecht. Und dieses Schlechtfühlen wird einen Einfluss auf deine Physiologie haben. So absurd das klingt.
Auch auf den Stress.
Und umgekehrt auch. Wenn was Gutes passiert ist, wenn ein geiler Wert rauskommt, über den du dich freust, und das ist ja alles relativ,
pusht einen das
und wird auch tatsächlich vielleicht dein Training effektiver machen.
Ja, tatsächlich. Weil das ist ja auch, sieht ja dann auch alles Sinn eigentlich, weil du adoptierst ja, du setzt einen Reiz, adoptierst.
Ja.
Und du hast dann eine bessere Leistung natürlich, auch muskulär. Und du machst dann die Watts und merkst, hey, ich kann härter fahren. Dann fahrst du härter. Mhm. Okay, ich habe eine neue Durchschnittsleistung. Vergleichst dich wieder an dem Punkt, wo du wieder das Beste erreicht hast, adoptierst wieder. Das ist ja so ein richtiges stufenweise Hinaufgehen, mehr oder weniger.
Eine Aufwärtsspirale.
Ja, im besten Fall. Aber wenn es dann mal schlecht läuft, muss man dann trotzdem wieder es schaffen, sich zurückzunehmen.
Genau, da musst du Leid erleben.
Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da ehrlich dann zu sich selber ist. Ja. Und wenn das Gefühl mal nicht passt, wenn man mal wenig schlafen hat, wenn dann doch die Laktatwerte dann einen nicht optimal oder nicht dem Trainingsziel entsprechenden Wert anzeigen, dann muss man halt einfach drüber stehen und so ehrlich sein und jetzt nicht dann trotzdem die 300 Watt zum Beispiel fahren oder 320 Watt fahren, die im Plan stehen, sondern dann einfach nur 280, weil die dann genau den Reiz an dem Tag haben. Du hast dann genau dieselbe Laktatkonzentration, wie du es normalerweise bei 320 hast.
Ja, und das ist so hart.
Ja.
Also aus eigener Erfahrung, aus irgendeinem Grund, das ist das, was mich immer wieder reinreißt mit irgendwelchen Überlastungen und so. Oh, ich wollte ja unbedingt das machen. Das Programm ist am Plan gestanden. Die und die Watt sind am Plan gestanden. Und dann wirklich adaptiv, Tag für Tag, dynamisch zu sagen, nein, heute nicht, heute ganz auslassen, heute weniger, ist es sauhart, oder? Oder geht es euch da anders?
Oder wirklich die Stärke dann zu haben, auch mal dann eine Einheit wirklich abzubrechen und vielleicht einen Tag zu verschieben. Ja.
Aber es ist hart. Es ist wirklich hart.
Es klingt für Leute, die jetzt nicht so in dem Sport drinnen sind, dann vielleicht komplett absurd. Aber für sehr disziplinierte, ehrgeizige Menschen, wie wir sind, ist es dann teilweise extrem schwierig, dann sich einzugestehen, okay, heute wird's nichts. Heute sollte ich die Einheit verschieben oder lassen oder abbrechen oder eben runterregulieren.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch die Kunst an dem ganzen Trainingsprozess, dass man das richtig rausfindet.
Ich glaube, das ist auch die Kunst in dem, was du angesprochen hast, mit diesen auch einmal drei Schritte zurück und das Big Picture anschauen. Ja. Was für einen Unterschied macht es denn, ob ich jetzt die Einheit mache oder nicht, im Großen und Ganzen? Nicht so wichtig, aber wenn du zu sehr im Detail bist, fühlt es sich gleich an, als ob eine Welt zusammenbricht.
Da muss man auch dann ruhig bleiben und nicht eben so, wie ich bei mir zum Beispiel früher war, als im Datenfreak und so weiter, jetzt bin ich gleich schlecht drauf und dann nicht gleich denken, man ist jetzt dann schlecht drauf wegen ein paar schlechten Tagen oder wegen einer schlechten Einheit, weil es aus was, welchem Grund auch immer. Als Beispiel war es, glaube ich, 2019, 2020 bin ich beim Mostiman gestartet, ich weiß nicht, in welchem Jahr das jetzt genau war, und mir war eigentlich immer das Abschlusstraining am Mittwoch vor dem Wettkampf am Samstag oder Sonntag extrem wichtig. Und ich habe bei dem Abschlusstraining wollte ich natürlich auch dann gleich mit Laktatmessung nochmal die Watt fahren und habe einfach einen schlechten Tag gehabt, habe extrem hohe Laktatwerte gehabt, da habe ich schlecht geschlafen, Stress gehabt in der Arbeit und habe dann trotzdem noch das, also das war, glaube ich, damals der Grund, warum.
Aber wie viele Tage davor war das?
Das war Mittwoch.
Am Mittwoch
und am Samstag war der Wettkampf. Samstag oder Sonntag war der Wettkampf,
Und du hast dich nicht anders ernährt zum Beispiel, oder?
Nein, das war es nicht. Also, es war auch wirklich, ich bin dann normalerweise damals, weiß nicht, 300, 310 Watt bei 2 bis 3 Millimol gefahren. Und an dem Tag habe ich, glaube ich, dann 5 oder knapp unter 6 Millimol gehabt
bei 290 Watt. Und das hat dir ordentlich Stress gemacht,
Und ich habe es dann aber, es hat mich schon kurz Stress gemacht, aber ich habe dann doch irgendwie die Ruhe bewahrt.
Und warum?
Wie bist du zu dem Punkt abgebrochen? Haben gesagt, okay, es soll halt nicht sein. Und der Wettkampf habe ich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen, wie ich es vielleicht früher noch gemacht hätte.
Ja.
War mir trotzdem sicher, die letzten Wochen waren extrem gut. Ich bin in einer guten Form. Und nur weil das letzte Training jetzt hingehört hat, heißt das nicht, dass ich am Wochenende einen schlechten Wettkampf habe. Und hatte dann einen sehr guten Wettkampf sogar, kann ich mich erinnern, am Samstag. Und mit sehr guten Leistungen. Und da war ich auch dann stolz, dass ich mich nicht aus der Ruhe bringen habe lassen. Und dass ich das Training halt einfach abbrochen habe und jetzt nicht dann jetzt irgendwie dann am nächsten Tag noch was reinpresst habe oder einfach die Einheit einfach durchzogen habe,
nur weil es eine Abschlusseinheit ist. Wie kommt man dahin, deiner Meinung nach, an diese Ruhe? Ist es einfach eine Erfahrung über die
Jahre? Ein langer Prozess. Also ich muss ganz ehrlich, wenn man das alles sich dann auch jetzt anhört und auch zusammenfügt, sieht man einfach, dass du auch eine psychische Weiterentwicklung gemacht hast, wie du das herangehst. Weil wenn noch einmal zurück zum ersten Punkt kommen, wo wir gesagt haben, es ist lustig, komplette Anfänger trainieren eigentlich immer Schwelle.
Ja.
Sie trainieren immer die Schwelle. Aber warum machen sie das? Ja, und dann kommt halt der Punkt, wo du dann auch dann polarisiert trainierst, du veränderst dein Training, indem du halt viel locker trainierst, auch viel hart, und dann kommt halt der nächste Punkt, dass du dann sagst, okay, ich kann dann zurückgreifen, auf was ich schon alles erreicht habe, wie hart ich schon trainiert habe, und da kann dann diese eine Einheit mich jetzt nicht aus meinem Konzept heraushauen.
Ja. Aber da führt an Erfahrung und auch einmal auf die Fresse fliegen eigentlich nichts vorbei,
oder? Ja, genau. Erfahrung,
Fresse lernen, auf die Fresse fliegen. Lernen, besser fliegen. Machen.
Im das Idealfall. Leben, viele Leute lernen es vielleicht nie. Aber wenn man es schafft, glaube ich, ist es sicher irgendwie ein Punkt, der jemanden zum Erfolg führen kann. Oder,
Und auch charakterlich stärken. Weil ich muss sagen, charakterlich
wahrscheinlich nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich. Ja? Was uns zu dem nächsten spannenden Thema führt. Wir waren ja, wie gesagt, ewige Zeiten ziemlich gleich auf, leistungstechnisch. Und dann kam ein Jahr, wo du von deinem alten Trainer weg bist, einmal ein Jahr quasi allein trainiert hast, und es hat sich extrem viel getan, oder? Rein leistungstechnisch. Was war da plötzlich anders? Was hast du in dem einen Jahr von coached to self-coached, was hat sich da so sehr geändert, dass da plötzlich sich wirklich was getan hat?
Das war 2019 auf 2020 die Saison. Ich kann mich erinnern, dass ich 2019 schon mein erstes gutes Ergebnis geschafft habe mit dem vierten Platz bei den Staatsmeisterschaften damals auf der olympischen Distanz in Obertrum. Das war noch mit meinem damaligen Trainer, mit Nico Willital. Also wir haben da jetzt auch nicht schlecht gearbeitet. Aber da habe ich dann wirklich auch zum ersten Mal auch Trainingsleistungen wirklich zeigen können und habe dann eigentlich überrascht bei dem Rennen. Und mich selber dann auch schon, ich habe gewusst, ich kann es und dass ich es mal gezeigt habe. Und ja, der Grund, warum ich mich selber trainieren wollte, war dann eigentlich, dass ich mich die Sportwissenschaft und der Körper dann einfach nochmal mehr interessiert hat und ich mich dann einfach weiterentwickeln und weiter gebildet habe und bilden wollte und Dinge an mir selber ausprobieren wollte. Und das hat mir dann einfach einen extremen Motivationsschub gegeben. Ich kann mich erinnern, dass wir uns beide da zu dem Zeitpunkt eigentlich beide den Schritt gewagt haben, dass wir uns selber trainieren.
Wir sind ja, was Sportwissenschaft angeht, auch eigentlich komplette Autodidakten. Also bei Gott nicht irgendwie ausbildungstechnisch, überhaupt nicht. Ja. Einfach viel Videos angeschaut, Vorträge angeschaut, Sachen gelesen. Ne? Ja.
Und ja, wenn man dann ein gewisses Wissen hat und was Neues ausprobieren möchte, ja, dann go for it. Und ich habe mir einfach gedacht, ich probiere das einfach. Mir ist es jetzt egal, ob ich jetzt dann besser oder schlechter werde. Also natürlich habe ich im Kopf gehabt, dass mich das weiterbringt. Aber ich habe es halt riskiert. Und es ist dann eigentlich ganz gut aufgegangen, dass ich mich dann eigentlich sehr gut weiterentwickelt habe.
Ja. Warum glaubst du genau? Weil einfach dann doch die Trainingsmethoden besser waren? Weil du vielleicht mehr Freude hattest daran? Weil du anders motiviert warst? Ein Zusammenspiel aus alledem?
Ich glaube, ich habe mit den Jahren davor und dem Wissen, das ich davor gehabt habe, plus das Wissen, was ich mir dann angeeignet habe, was ich dann das Ganze reflektieren konnte, gemerkt, wie ich selber, wie mein Körper funktioniert, physiologisch, oder habe das besser verstanden oder verstehen können, habe dann analysieren können, was ich vielleicht nicht so gut oder auf meinen Athletentyp passend trainiert habe, habe das dann geändert. Und nachdem, als Mischung aus neuartigen Trainingsmethoden, die vielleicht passender oder waren oder gute Ergebnisse gebracht haben, plus halt auch einfach passender für meinen Körpertyp, meinen Athletentyp.
Mit neuwertig meinst du für dich neuwertig, weil ich denke so an die Trainingswissenschaft und alles, was wir jetzt trainieren, gibt es ja schon seit Jahrzehnten, so ist nicht. Also das Rad wird nie neu erfunden.
Halt für mich neuwertig, also ein anderes, eine andere Art von Training.
Und in deinem Fall war es ja eher von doch sehr schwellenlastig zu wesentlich polarisierter. Ja. Zumindest über mehr Phasen im Jahr gesehen.
Ja. Also das war eigentlich so das polarisierte Training, was ich da für mich entdeckt habe.
Ja.
Wo ich dann eigentlich auch VO2 Max technisch ganz gut angesprungen bin. Und ja, es hat einfach, das spielt so viel mit, dann die höhere Motivation daraus, vielleicht etwas Neues auszuprobieren, die Ergebnisse dann daraus, die schnell kommen.
Bist dann aber am Ende des Tages doch wieder zurück in den sicheren Schoß eines Trainers gegangen, weil es dann doch irgendwie was bringt einem am Ende des Tages.
Genau, das musste ich dann auch erst kennen. Also es war dann nicht so lang, also 1,5 Saisonen habe ich mich allein trainiert.
Doch, so lang? Okay. Ich dachte, das
war eine ganze Saison, eine oder was, also 2019 auf 2020. Ja. Und dann von 2020 auf 2021 habe ich mich auch selber trainiert bis April, Mai, also eigentlich vor der Saison. Und dann bin ich mit Mario Fink in Kontakt getreten.
Ja.
Ich muss echt sagen, es ist echt faszinierend, wie sich der Athlet auch an sich selber entwickelt hat. Früher war es einfach so, okay, ich mache das, was der Trainer sagt und fertig, nichts hinterfragt. Und mittlerweile ist es dann auch so, ich hinterfrage mehr. Ja. Ich möchte mich vielleicht auch selbst trainieren, ich möchte Ausbildungen machen, aber dann im Endeffekt gehe ich dann wieder zurück trotzdem zum Trainer, weil es halt die Kommunikation fehlt.
Merkst du das
aber bei deinen Athleten? Aber dieser Anspruch an einem Trainer und an dem Training selbst ist halt schon ein ganz anderer, und das ist halt im Triathlon extrem in die Höhe gepusht worden auch irgendwie. Mhm. Weil wenn ich mal anschaue, weißt du, früher hast du halt gesagt, Grundlagenausdauer 1, Grundlagenausdauer 2 und heute muss halt, wie es wirklich vor 2 Max-Training heißen.
Ja, ja, und jeder kennt sich mit Schwellen aus.
Ja, und das früher war das gar nicht. Ja. Also, wer hat sich früher mit Schwellen ausgekannt? Ja. Ein normaler Hobbysportler, keine Ahnung. Ja. Ja.
Wobei man trotzdem sagen muss, das heißt ja nicht, dass, weil heutzutage eben viel diese Wörter durch die Gegend geschmissen werden, dass jeder auch wirklich versteht, worum es da geht. Oft ist es sogar genauso, dass Leute genau so viel wissen, dass sie diese Wörter verwenden können und ungefähr verstehen, worum es geht, aber es dann manchmal so aus dem Kontext gerissen ist, dass Wahnsinn, es wieder nicht viel mit der echten Welt zu tun hat.
Halt nur den Punkt das wäre gleich eine Frage von mir an euch.
Oha!
nachdem ihr doch einige Athleten trainiert, wie ist das für euch? Also würdet ihr sagen, dass die Athleten sich heutzutage oder mittlerweile schon sehr gut auskennen und sich theoretisch selber trainieren könnten? Oder könnte man sagen, jetzt im Schnitt, dass die eigentlich vielleicht denken, sie kennen sich aus, groß daherreden und in Wahrheit aber sich eigentlich jetzt physiologisch und trainingswissenschaftlich jetzt trainingsplanungstechnisch jetzt eigentlich nicht so gut auskennen und dass es schon ganz gut ist, dass sie euch haben. Oder dass ihr eigentlich nur der Mentor seid im Idealfall und wirklich so das i-Tüpfelchen.
Das Lustige ist, sowohl als auch, aber ich merke immer mehr, wie eben schon erwähnt, dass sich die Athleten auch wirklich geistig oder psychisch auch weiterentwickeln in Form von, ich habe mehr höhere Ansprüche, ich habe ein Wattmessgerät. Früher hast du ja nicht einmal ein Wattmessgerät leisten können und heute ist es ja auch schon leistbar. Das merke ich schon, dass die Ansprüche ganz, ganz anders ist als ein Anfänger zum Beispiel. Ein Anfänger sind die Ansprüche sehr, sehr klein meistens, weil du musst jetzt nicht anfangen mit irgendeiner Pace oder wirklich ein reiner Anfänger oder mit Watt oder solche, sowas, mehr oder weniger. Und weil du auf den Punkt zurückkommen möchtest, ob sie sich selbst trainieren könnten, auch wieder sowohl als auch, weil das der wichtige Punkt, warum ja du dann auch eigentlich einen Trainer dann genommen hast, ist eben dieser Kommunikationsfaktor. Ja. Und da geht es vor allem darum, hey, ich fühle mich nicht gut, Trainer, was soll ich machen? Soll ich das Training machen oder nicht? Und das ist halt dann ein Lebensberater auch in irgendeiner Form, das sehe ich immer mehr, und sagst, nein, mach's lieber nicht, weil ich bestätige nur das, was du eigentlich eh weißt. Ja. Aber das ist sehr wichtig, wenn man auch auf einem sehr hohen Level ist, weil das merke ich immer mehr, wenn mir das abgeht, dass mir ein Trainer eigentlich fehlt, dass ich mit jemandem mich austauschen kann, mehr oder weniger. Da geht's ja nicht nur um das Training, weil man sagt oft, Training ist simpel, aber man muss es auch tun, aber auch wie du es tust und wann du es tust. Das ist das Schwierige herauszufinden und auch die Aufgabe eines Trainers, diese Person zu lesen. Kann aufgehen, kann nicht aufgehen. Ja. Es ist immer schwierig, weil das immer sehr, sehr individuell ist und auch vielleicht zu wenig vom Athleten kommt. Ja. Weil wenn ich ihn frage, wie geht's dir, und er sagt immer gut, ist es halt eher problematisch, weil ich frage jetzt auch mittlerweile schon, wie geht's deiner Muskulatur, wie fühlt sich deine Muskulatur an? Hast du, wenn der mir schon sagt, hey, naja, dein Muskelkater oder es fühlt sich hart an, dann weiß ich, okay, Montag machen wir mal einen Ruhetag, fix Ruhetag, und dann schauen wir uns weiter das an. Ja. Und das ist halt das, was du nicht kannst mit dir selbst.
Genau,
das ist stimmt. Unmöglich, weil mit dir selbst sagst dann, wenn du halt so einen starken Charakter hast, wie wir zum Beispiel, dass wir sagen, hey, wir wollen uns vergleichen, Motivation ist, ziehen wir da raus, aus, dass wir Erfolg haben, dann ist das quasi, wow, also unter Anführungszeichen unten oben der Tod, ja, weil du musst dann in eine richtige Hölle gehen, weil du so viel Schmerzen hast, also auf dieser Ebene war ich auch schon mehr oder weniger, weil du halt immer sagst, du musst härter trainieren, du musst härter trainieren, du musst härter trainieren, auch wenn es dir nicht gut geht, du fühlst dich müde, du musst nochmal draufhauen und das ist halt das, was du niemals machen kannst, alleine. Außer natürlich, du bist halt, es gibt welche, die das können. Aber
wobei
halt
ich glaube, das sollte ein hohes Ziel sein einer persönlichen Entwicklung, egal ob wir Athleten sind oder einfach nur Menschen, die einfach durchs Leben gehen. So, wie ehrlich kann ich mir selber gegenüber sein? Wie gut kann ich auf mein eigenes Gefühl vertrauen? Wie sehr lüge ich mich an, weil ich unbedingt etwas will und das mit Biegen und Brechen erreichen will? Oder wie gut bin ich darin vielleicht durch Schreiben, durch mit mir selber reden oder Sprachmemos aufnehmen, über mich selber zu reflektieren, mit mir selber. So wie du sagst, deswegen haben die meisten einen Coach und das ist auf deine Frage, ja, der Hauptgrund eines Coaches muss der Austausch sein. Ja. Ich habe lustig, dass du heute fragst, weil ich habe gerade heute einen Vortrag über Trainingsplanung gegeben und den Leuten auch, glaube ich, 5-mal gesagt. Manchmal, wenn ich meine eigenen Athleten betreue, wenn ich einen Trainingsplan schreibe, frage ich mich, warum zum Teufel verlangst du überhaupt Geld dafür? Es ist so simpel. Du hast es angesprochen. Wir haben alle Daten der Welt. Das ist
vielleicht simpel.
Naja.
Für einen kompletten Morning ist es vielleicht dann gar nicht so
simpel. Physiologie ist komplex ohne Ende. Ohne Ende. Du kannst dich ein Leben lang mit Biologie und Physiologie beschäftigen und weißt immer noch nichts über den Körper. Ist absolut 100%
meine Meinung. Weil mehr Antworten mehr Fragen aufwirft.
Noch mehr Antworten werden noch mehr Fragen auf. Genau. Danke. Aber genau wie der Alex sagt, der Trainingsprozess an sich ist stupide simpel. Und da machen Leute heutzutage nichts anderes als früher. Ausdauertraining ist einfach nur, sammel viel Reize, sammel viel Kilometer, sammel viel Minuten, streu hin und wieder Intensität drüber, hör auf dein Gefühl, wann Schicht im Schacht ist.
Ja, aber hör auf dein Gefühl, ist gerade das Allerschlimmste.
Ja, ja, erhol dich gut, aber Training an sich ist so simpel, wie es nur irgendwie sein kann.
Das Problem ist aber, weil du sagst, Training ist so simpel, wie es nur sein kann, das Problem ist aber herauszufinden, auf was reagiere ich. Weil jedes Individuum reagiert auf etwas. Und das ist das Problem, was ich mit Studien habe, die eine Heterogruppe haben oder auch homogene, ist ganz egal, dass sie dann einfach sagen, okay, wir machen jetzt jeden 4x4 Minuten und schauen, wer am besten darauf reagiert und der Schnitt ist dann halt am besten und das ist halt das beste Training, 4x4 Minuten für HIIT-Training. Ja. Das geht aber nicht, weil jeder unterschiedlich reagiert. Manche brauchen vielleicht 5x5 Minuten oder 4x8 Minuten oder 4x4 oder 4x8 oder 4x15 Minuten zum Beispiel. Ja. Ja, oder 3x15 Minuten, dass wir auf dieselbe Range kommen von zeitlichen her. Ja. Und das ist auch die Aufgabe eines Trainers, dass er herausfindet, auf was reagierst du? Was sprichst du an? Was gefällt dir? Das Lustige ist, es gibt nämlich einen positiven Zusammenhang, also Korrelation mehr oder weniger. Oder wie heißt es? Korrelation, das schneiden wir da raus. Korrelation.
Wir schneiden hier gar nichts raus.
Es gibt nämlich ein Korrelation. Entschuldigung. Alter. Es gibt ein Korrelation zwischen.
Alter, ich werde 5 Stunden diesen scheiß Podcast schneiden können. Danke, Alex.
Also,
das waren doch die 2 Bier, die
ihr Entschuldigung.
Scheiße.
Es gibt eine positive Korrelation. Nochmal. Es gibt eine positive Korrelation.
Ich höre, ihr schneidet hier gar nichts.
Es gibt hier eine positive Korrelation zwischen dem, was dir gefällt, wirklich jetzt, für dem, was dir gefällt und was und wie du darauf reagierst, der Körper gut positiv darauf reagierst.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Das merke ich.
Klingt intuitiv richtig.
Das sehe ich immer wieder raus, wenn mir ein Athlet sagt, hey, das macht ihm Spaß, dass er da auch besser drauf reagiert, weil es macht ihm Spaß.
Ja.
Und was ihm Spaß macht, weil ich sage immer, das beste Training bringt dir nichts, wenn dir das keinen Spaß macht.
Ja. Wobei ich glaube, auch da wird es schon wieder komplex. Also ich gebe dir 100% recht, dass wenn man gut in Touch mit seinem Gefühl ist, der Körper einem sagt, was einem gut und was einem eher nicht gut gefällt. Und hier wird es kompliziert. Muss es einem immer gefallen oder muss nur irgendwie dieses ganz tiefe, intuitive Gefühl da sein von, eigentlich wäre es das Richtige für mich, es ist zwar hart und zart, aber ich spüre irgendwie, es wäre das Richtige für mich. Oder umgekehrt, ich will das unbedingt machen, aber ich spüre irgendwie, es wäre nicht das Richtige für mich. Es muss, glaube ich, nicht immer dieses oberflächliche Spaß,
Nicht-Spaß sein. Kurzfristig vielleicht und langfristig ist das, was du ansprichst.
Naja.
Also definitiv.
Also das ist schwierig.
Ja, das stimmt.
Aber es ist schwierig.
Auf was für einen Punkt du hinaus.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Ausdauertraining ist wirklich, wirklich simpel. Es ist einfach nur, find heraus, was der Person taugt. Ich zitiere immer gerne diese eine Studie. Da gibt es so wunderschöne Grafiken. Sie vergleichen ganz viele Intensitätsangaben miteinander, weil man kann ja Intensität im Ausdauersport auf alle möglichen Arten angeben. Prozent V2 Max, Prozent einer Schwelle, das Delta-Prinzip, Prozent von Maximalpower bei einer Ausbelastung. Also es gibt ja ganz viele Ansätze, Intensität zu beschreiben. Und dann haben sie den Probanden jeweils verschiedene individuelle Intensitäten gegeben, alle 80% von dem Wert oder alle 70% von dem Wert, aber auf das Individuum zugeschnitten. Und dann haben sie Laktat gemessen und Time to Exhaustion. Und es war halt komplett unterschiedlich. Jeder einzelne Parameter, der ja auf das Individuum abgeschnitten ist, hat unterschiedlichste Laktatantworten und unterschiedlichste Time to Exhaustion hervorgerufen. Also ja, es gibt einfach keine One-Size-Fits-All-Solution. Und das ist der Coach, ja, red mit dem Athleten und tausch dich aus. Das ist das, wofür wir bezahlt werden
am Ende des Tages. Ja, und das ist auch immer, was du öfters schon sagst, es geht nicht so, dass du von A nach B fährst.
Ja.
Es ist keine Linie.
Nein.
Und deswegen,
da ist nichts linear.
Das Dreieck.
Ja, das ist
A, wichtig. B und C und dann wieder zurück, mehr oder weniger.
In alle
und
wir Richtungen.
Wissen nicht,
in alle Richtungen.
Warum eigentlich.
Ja.
Und das ist das auch, was man herausfinden muss.
Ja.
Im Endeffekt.
Das ist die Macht des Gefühls, weil aus irgendeinem Grund kann das Gefühl dieses komplexe System, also in der Philosophie würde man sagen, die Gestalt. Die Gestalt ist ein deutsches Wort, aber das wird im Englischen auch verwendet. Das beschreibt so das Gesamtbild. Alle Teile, wie sie zusammenspielen, zusammen harmonieren und ein komplexes Ganzes bilden. Das ist die Gestalt. Und das ist das, was wir fühlen können und das, was wir durch unser Gespür, wo wir uns annähern. Und dann gibt es eben die Maschine und den Mechanismus. Und die Maschine und der Mechanismus ist in Teile zerlegbar und genau analysierbar. Aber das ist nicht das Gleiche. Man sagt ja, die Summe ist mehr als, also das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Gestalt, wir als komplexes, ganzes System, sind mehr als die Summe unserer VO2 Max mal Schwelle mal Bewegungsökonomie. Auch wenn das die Theorie über Ausdauerleistung ist. VO2 Max,
ja, das geht
nicht. Schwelle, das Bewegungsökonomie. Mehr. Aber es ist so viel mehr. Es ist
100.000 mehr, weil das ist wieder von dem abhängig. Weil wir wissen ja auch, dass die Ökonomisierung auch abhängig wieder von der VO2 Max ist. Und das ist halt dann...
In alle Richtungen.
Aber es ist wieder halt dieses Dreieck.
In alle Richtungen.
Weil das ist halt, was wir verstehen.
Ja.
Das ist das Verständliche. Also drei Punkte.
Es ist simpel. So tickt der Mensch heutzutage. Bitte schön simple Modelle. Ich will alles durchschauen können. Wirklich durchschauen und wirklich alles verstehen, davon sind wir alle noch weit entfernt. Was nicht heißt, dass wir Erfolge damit haben können, weil bei euch funktioniert es ja auch. Laktatmessung, Wattmessung, Leistungstest und es bringt einem ja auch was. So ist nicht. Wie geht's bei dir weiter? Bleibst du von der Frage, ob
Athleten, welche Athletentypen sie trainieren.
Genau, das war die Frage. Ich erinnere mich vage daran. Ob die
Athleten viel Wissen haben.
Ich erinnere mich im Hintergrund, ja. Ich habe
nur
eine kleine...
Oder ob ihr den Athleten eigentlich alles beibringt oder ob ihr eigentlich Psychologen seid.
Ja.
Und so.
Alles, das ist auch wieder, dass du das lustig aber sagst, aber ein Trainer ist nicht nur ein Trainer. Ein Trainer ist ein Psychologe, ein Freund,
Ein Mentor,
eine gewisse Vaterfigur. Ja, es ist halt wirklich eine Mischung.
Aber wie du sagst, es kommt drauf an,
glaube ich. Das ist auch das Schöne.
Wen hast du vorher? Den Anfänger?
Ja.
Der profitiert einfach auch von einem kompletten Wissen. Mhm. Jemand, der schon sehr fortgeschritten ist, sein eigenes Wissen hat, der braucht den Trainer dann schon mehr als den Dirigenten, der den Weg leitet und dich auch irgendwie mal zurücknimmt, wenn du übers Ziel hinaus schießt, wenn da die Feedbackschleife eng ist und die Kommunikation gut ist. Das ist eigentlich die größte Voraussetzung. Mhm. Und natürlich agiert er auch bis zu einem gewissen Grad als Psychologe. Das ist schon ganz klar. Aber natürlich braucht ein Trainer schon auch ein gewisses Wissen, eine gewisse Toolbox, Trainings. Möglichkeiten.
Wobei ich inzwischen auch selber von meinem hohen Ross runter bin und ich habe früher viel Fingerzeig gemacht und der kennt sich ja nicht aus und die kennt sich nicht aus. Inzwischen bin ich da wesentlich mehr humble, wie man auf schön Spanisch sagt. Und viele Wege führen nach Rom. Fast alle Wege führen nach Rom. Und es,
aber das auch nur, weil dein Wissen du erweitert hast, oder?
Tatsächlich, ja. Mehr Wissen führt oft zu mehr Bescheidenheit und dass lustig, man selber früher oft full of shit war und arrogant war, ja. Weil man ja gedacht hat, man weiß es so viel besser.
Ja,
aber das ändert sich dann mit der Zeit, ja. Wie wird es bei dir weitergehen, Sebi? Wohin führt dein Prozess, ja? Ist es die ewige Weiterentwicklung der Leistung? Ist es, was sagt dein Gespür? Was sagt denn
das
dein
Leben
Gefühl,
wohin es führen soll? Also mein Gefühl sagt mir, also mein Ziel ändert sich jetzt nicht. Also es bleibt eigentlich bei dem Spaß, der Faszination an dem Sport und der physischen und auch psychischen Weiterentwicklung. ist jetzt immer noch nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt das Ziel, ich möchte jetzt einmal 70.3 Weltmeister werden.
Ja. Okay.
Jetzt, warum nicht? Das jetzt,
ist in der heutigen Zeit wahrscheinlich
vielleicht komplett absurd ist.
Eher unrealistisch. Und,
unrealistisch. Aber warum nicht? Warum? Weil es unrealistisch ist.
Nein,
oder weil du schon viele Punkte oder Daten verglichen hast.
Eben. Nein, also ich würde sagen, auch damals, wie ich angefangen habe, war es komplett unrealistisch, dass ich irgendwann einmal Vize-Staatsmeister werde oder irgendwelche Triathlons gewinne.
Ja.
Und ich habe es mir aber damals auch nicht zum Ziel gesetzt, dass ich das einmal erreichen möchte.
Ja.
Also ich habe mir keine Grenzen gesetzt, und das ist eigentlich bis heute so, dass ich mir jetzt keine Grenzen setze.
No Limits. Das wäre auch interessant für unseren nächsten Podcast. Ich habe schon angesprochen.
Mit Lionel Sanders?
Nein, natürlich nicht, aber eine Analyse, warum uns so eine Person extrem anspricht. Warum schauen wir von so einer Person hoch, mehr oder weniger? Ja? Weil wir uns einfach vermittelt diese No Limits. Es gibt keine Grenzen. Auch Eliud Kipchoge, es gibt keine Grenzen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, eigentlich zu sagen, danke, dass du da warst.
Es muss weitergehen, es soll aufwärts gehen, das ist tief menschlich, das ist unsere Spezies, ist höher, schneller, weiter, besser, aber hoffentlich immer auch mit der Bescheidenheit zu sagen, wir sind nur ein kleiner Punkt in diesem riesigen Universum und wir dürfen uns selber nicht zu wichtig nehmen und hin und wieder einfach mal nur Freude am Tun haben, ohne an das große Ziel jetzt zu denken, sondern im Hier und Jetzt zu verweilen. Vielleicht eine Kunst, die wir uns alle mehr aneignen sollten, ja. Sevi, hast du noch ein Abschlusswort, einen Abschlusssatz? Sollen die Leute da draußen was wissen? Sollen sie dir auf Instagram folgen, obwohl du nie was postest? Oder wie schauen wir da aus?
Uwe, ein Tiefschlag.
Deine Sponsoren werden sich freuen.
Ja, so viele habe ich ja leider nicht. Ne, ihr könnt mir gerne folgen. Kannst du gerne verlinken.
Werden wir machen.
Ja. Abschlussworte. Setzt euch ein Ziel, bleibt euch treu, genießt das Leben, seid froh mit dem, was ihr habt.
Nein. Sich gerade ist.
Ja, du hast ja nicht Unrecht,
es ist beides. Ich weiß nicht, dass wir so am Ende von so einem Podcast möchten wir auch nicht gescheit daherreden.
Na, alles klar. Ich freue mich schon auf die 10 Stunden Schneiderarbeit, die ich habe, trotz, ich meine, aufgrund all der geilen Zwischengeräusche. Sevi, es war unser Vergnügen. Ich hoffe, es wird nicht der einzige Teil mit dir bleiben. Wir haben, glaube ich, können noch viel besprechen, viel voneinander lernen. Super, ja? Und danke dir.
Danke, ich sage danke.
Ciao.